Bergbau, Energie und Geologie. Das sind die drei Kernbereiche in der Arbeit des LBEG. Das Landesamt kümmert sich um den Abbau von Rohstoffen, die aus der Erde geholt werden, und auch um Bauvorhaben wie Pipelines. Weil das so viele Menschen betrifft, wird da oft auch die Bevölkerung mit einbezogen, und darum kümmert sich mein heutiger Gast Christian Marquardt. Christian arbeitet an Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligungen und ich habe ihn mal beispielhaft gefragt, was ich mitbringen müsste, um eine Pipeline zum Beispiel durch Hannover zu legen. Eins kann ich vorab verraten, die Chancen dafür stehen schlecht. Mehr aber jetzt bei Niedersachsen Calling. Mein Name ist Malte Schlumbohm, mein heutiger Gast Christian Marquardt vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie.
Herzlich willkommen, Christian.
Ja, moin.
Wir wollen ja heute über das LBEG sprechen und haben ein kurzes Vorgespräch auch zu dem Thema gehabt. Da hatten wir einmal kurz telefoniert und wollten so den Podcast durchgehen, die Fragen, die ich vorbereitet hatte. Und ich habe mich ins Thema reingearbeitet, bin auf das Bergrecht gestoßen und habe gedacht, Bergrecht, klar, das dreht sich natürlich um die Berge. Und habe mir angeschaut, welche Berge haben wir denn hier in Niedersachsen? Für mich jetzt aus Hannover, Deister ist relativ nah dran, der Harz. Und dann wollte ich damit loslegen, hatte das genauso erklärt wie jetzt gerade auch. Und dann hast du mich unterbrochen und gesagt, Bergrecht, damit liegst du falsch. Das Bergrecht dreht sich gar nicht nur um Berge, sondern?
Genau, also das ist ein häufiges Missverständnis. Es geht im Prinzip um den Abbau von Rohstoffen. Die kommen auch in Bergen vor, aber auch beispielsweise im Flachland. Ölbohrungen haben wir eher im Flachland. Sand und Kies wird abgebaut. Und das macht man in den Bergen eher weniger. Also häufiges Missverständnis, aber Bergrecht hat mit Bergen an sich nichts zu tun.
Geht sogar noch tiefer, oder? Sogar Küste und Offshore gehört auch noch dazu?
Ja, Offshore gehört auch dazu, ganz klar. Das LBEG ist auch unter anderem internationale Meeresbodenbergbaubehörde für Deutschland. Offshore-Anlagen für die Gewinnung von Öl und Gas gehören dazu. Auch die Offshore-Gewinnung von Sand unterliegt dem Bergrecht. Also es ist ein sehr weit gefächertes Thema.
Öl, Sand, jetzt haben wir so ein paar Rohstoffe schon genannt. Ich habe danach jetzt für mich nochmal geschaut, welche Rohstoffe sind es denn, die wir in Niedersachsen haben, die hier abgebaut werden?
Das kann ich jetzt nicht abschließend beantworten. Aber was mir so in den Kopf schießt, ist natürlich Sand, insbesondere Quarzsand. Dann Öl und Gas im Emsland, in der Grafschaft Bentheim, im Landkreis Vechta. Dann haben wir Salz. Das letzte Salzbergwerk ist vor einigen Jahren außer Betrieb gegangen in Niedersachsen, aber wir haben immer noch die Halden.
Ja, das sind ja erstmal Gips einige. Wahrscheinlich erschöpfend viel, also am Ende, oder unerschöpflich viel. Na, wobei, Bodenschätzen, ja, sollte man das nicht sagen. Nee, ich meine viele Themen oder viele, viele verschiedene Rohstoffe, die abgebaut werden.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn man das so gewichtet, welche sind die wichtigsten in Niedersachsen? Kannst du das sagen oder ist das auch schwer, da eine Einordnung zu machen?
Das ist sehr schwer, das einzuordnen. Für uns alle derzeit ist Öl und Gas noch interessant. Ob das nun in Niedersachsen wichtig ist, da wird die Bevölkerung was anderes sagen als die Industrie. Bausand ist natürlich wichtig, fällt aber eigentlich nicht unter das Bergrecht. Es sei denn, es ist Quarzsand. Also Sand, es sollen im Jahr 400.000 neue Wohnungen gebaut werden, da ist Sand enorm wichtig. Die eigentliche Unterscheidung, was die wichtigen und die weniger wichtigen Rohstoffe sind, findet man im Bundesberggesetz. Nämlich Rohstoffe, die der Allgemeinheit gehören und Rohstoffe, die demjenigen gehören, der den Grund bewirtschaftet bzw. besitzt.
Das LBEG, da steckt ja auch der Bergbau schon drin und ich kenne mich mit dem Thema jetzt allgemein erstmal nicht so gut aus. Deswegen nochmal an dich die Frage, was beinhaltet denn Bergbau alles in der heutigen Zeit? Wahrscheinlich riesiges Thema, aber vielleicht gibst du uns so eine kurze Zusammenfassung, was so die Themen dann beim LBEG sind.
Die Themen bei uns sind die Gewinnung von Bodenschätzen, die Aufbereitung in begrenztem Maßstab. Dann die Speicherung, beispielsweise Speicher für Erdgas und Erdöl untertägig. Das sind Endlagerbergwerke für radioaktive Stoffe, die sind auch beim LBEG. Erdwärme in Zukunft nicht zu verachten, wichtiges Thema. Das ist alles, was vom Bergrecht erfasst wird, vom Bergbau.
Und wenn wir uns dann eure Aufgaben anschauen, welche übernehmt ihr da?
Wir sind in Deutschland irgendwann zu der Überzeugung gekommen, dass der Abbau der Bodenschätze nicht vom Staat gemacht werden sollte, sondern dass das Privatunternehmen unten überlassen wird. Was wir machen ist, dass wir die Konzessionen vergeben und den Bergbau genehmigen und überwachen.
Wir haben ja eben das Thema oder dieses Stichwort unerschöpflich reingeworfen, obwohl das natürlich überhaupt nicht dahin gehört, wenn es um dann noch die Rohstoffe oder Bodenschätze in Deutschland geht. Warum muss das denn reguliert werden? Ich denke, damit haben wir ja eigentlich das Stichwort schon mal reingeworfen, oder?
Genau. Also die Regulierung von Abbau ist enorm wichtig. Abbau ist immer mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Da braucht man nur mal ins Rheinische Revier gucken, wie das da aussieht, wenn der Braunkohlebagger einmal durchgeht. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie das Ganze aussehen würde, wenn es nicht reguliert wäre. Das heißt, jeder könnte irgendwo, wenn er denkt, da ist was zu holen, anfangen, Löcher zu buddeln. Ich glaube, so möchten wir nicht leben in Deutschland. Dazu kommt, dass Bergbau natürlich immer mit spezifischen Gefahren verbunden ist. Früher hat es enorm viele Todesfälle gegeben bei Grubenunglücken. Das ist wesentlich weniger geworden, eben auch durch gesetzliche Vorgaben und behördliche Überwachung. Die gesetzlichen Vorgaben können sich natürlich nur dann entwickeln, wenn die Unfälle, die bei solchen Unternehmungen passieren, auch untersucht werden und daraus Handlungsempfehlungen oder Anweisungen entwickelt werden.
Ist wahrscheinlich so ein fortlaufender Prozess, oder? Dass natürlich man sich anschaut, wie sich die Industrie entwickelt und dann eben auch darauf reagiert.
Natürlich. Also wir sind auf einem sehr hohen Standard in Deutschland. Wir haben sehr wenige Todesfälle mittlerweile und auch sonstige Unfälle.
Und wenn wir uns eure aktuelle Arbeit anschauen, ich glaube, einige Beispiele kennt man vielleicht auch, bringt man aber nicht so direkt mit euch in Verbindung. Wo seid ihr denn gerade aktiv? Was sind denn jetzt Baustellen, nenne ich es mal, an denen ihr gerade arbeitet?
Ja, gerade ich bin ja in Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung unterwegs. Das heißt, dass das, was ich mache, schon bei den Leuten, die es betrifft, relativ bekannt ist. Wir sind gerade als Bergbehörde unterwegs in der Nordsee. Da plant ein niederländisches Unternehmen, die Gasbohrungen nach Deutschland abzuteufen, von der holländischen Seite aus. Dann als Energiebehörde sind wir für den Ausbau des Gashochdruckleitungsnetzes zuständig. Dann, wenn man die Autobahn von Hannover Richtung Bad Oeynhausen fährt, beziehungsweise von Hannover Richtung Seesen, da wird man Salzhalden sehen.
Auch wenn man mit der Bahn rüberfährt,
weil ich
immer wieder
dran
vorbei, ja genau, kenne ich.
Auch für die Abdeckung der Salzhalden sind wir zuständig, beziehungsweise führen die Genehmigungsverfahren, und auch das ist in der Bevölkerung natürlich bei den Leuten, die es betrifft, bekannt.
Genehmigungsverfahren sollen heute auch so ein ganz großes Thema sein. Du hast ja gerade auch schon gesagt, das ist eben dein oder euer Arbeitsbereich. Ich glaube, das, was man da vielleicht auch kennt, ist dieses LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Da seid ihr aber auch mit eingebunden, oder?
Genau, nicht im Terminal direkt, aber für die Leitungen, die erforderlich sind, um das regasifizierte Gas auch ins deutsche Gasnetz zu bekommen. Da sind wir eben nicht als Bergbehörde zuständig, sondern als Energiebehörde. Aber ja, wir führen auch die Genehmigungsverfahren für die neuen Leitungen, die erforderlich sind, Anbindungsleitungen und Leitungen zur Netzverstärkung. Insbesondere, weil das Netz derzeit bislang so aufgebaut war, dass die ganzen Gasmengen irgendwie aus dem Nordosten oder direkt aus dem Osten kommen und nach Westen verteilt werden. Und jetzt auf einmal kommen die Gasmengen im Nordwesten an und müssen nach Süden und Osten. Und dafür sind eben Netzverstärkungen erforderlich.
Das ist ja was, was auch ganz viel durch die Medien gegangen ist. LNG-Terminal muss man vielleicht gerade noch erklären. Es ist ein Flüssiggasterminal, und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt kannst du mich natürlich gerne unterbrechen, dann funktioniert es so, dass Schiffe vor Ort ankommen mit diesem Flüssiggas, und dann wird es auf einem weiteren Schiff nochmal, du hast es jetzt regasifiziert genannt, habe ich schon ein Fachwort gelernt, und zwar wieder in gasförmiges Gas umgewandelt und dann eben über die Pipelines, über die Anbindungsleitungen transportiert ins Inland. Habe ich es gut zusammengefasst?
Hervorragend. Also ich kann kaum was ergänzen.
Da könnte ich fast schon bei euch anfangen.
Auf jeden Fall.
Aber dafür müsste ich ja auch wissen, wie die Genehmigungsverfahren funktionieren. Und die würde ich gerne mal mit dir durchgehen. Das ist ja dein Bereich. Und ich glaube, das war jetzt zum Beispiel bei diesem LNG-Terminal, bei dem Flüssiggasterminal und dann eben bei der Anbindungsleitung ja so interessant. Ich habe da einen Überblick darüber gefunden, wie sowas abläuft, und habe mich dann gefragt, wir sitzen jetzt in Hannover, direkt um die Ecke ist hier Ime und Leine. Sagen wir mal, ich komme damit durch und kriege so den ersten Anlauf hin und möchte hier mein Flüssiggasterminal mitten in Hannover errichten, weil ich irgendwo günstig Gas herbekomme. Wie läuft das dann ab? Gehen wir das doch mal Stück für Stück durch. Also, wenn ich, wie gesagt, ich habe ja eine kleine Vorlage, wie das dann ablaufen sollte. Der Vorhabensträger, das wäre dann ich. Ich habe den Plan und eine Umweltverträglichkeitsstudie und einen landschaftspflegerischen Begleitplan. Und den reiche ich bei euch ein. Und dann?
Also ich würde sagen, wir gehen noch ein Stückchen zurück, weil wenn wir als Behörde auf einmal so einen riesen Plan vorgelegt kriegen, dann fragen wir uns, was soll denn das jetzt? Also erstmal, wir stellen fest, eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist erforderlich. So, und dann kommt der Vorhabenträger und erklärt erstmal, was er vorhat. Dann besprechen wir die Antragsinhalte und dann führen wir eine Antragskonferenz durch. Das heißt, wenn eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, muss ja auch irgendwo festgelegt werden, was überhaupt untersucht werden soll. Dazu werden dann Träger öffentlicher Belange und Naturschutzvereinigungen eingeladen im Normalfall. Und der Vorhabenträger, also du in dem Fall, du legst erstmal einen Vorschlag vor, was du untersuchen möchtest. Und dieser wird dann akzeptiert oder meist eben ergänzt um bestimmte Punkte. Beispielsweise, ihr habt diese eine Fledermaus aber vergessen, die muss noch untersucht werden.
Es sind oft Fledermäuse.
Es sind jedes Mal Fledermäuse.
Ich habe beim NRWKN ja auch gearbeitet, habe da so Karten erstellt mit schutzwürdigen Bereichen. Und ja, es waren sehr, sehr oft Fledermäuse.
Ja, es sind immer Fledermäuse. Dann wird der Untersuchungsrahmen festgelegt und dann fängst du als Vorhabenträger an zu untersuchen. Das dauert dann seine Zeit und etwa nach einem Dreivierteljahr bis einem Jahr kommst du wieder her und sagst, also zu mir, sagst, Christian, ich bin soweit, ich möchte gerne einen Antrag einreichen. Und dann kommt er zur Vollständigkeitsprüfung. Dann gucke ich mir den erstmal grob an, ob soweit der Antrag so eine Qualität hat, dass wir den auch in die Öffentlichkeit geben können und dass er genehmigungsfähig ist.
Jetzt habe ich ja eben gesagt, ich habe meine Umweltverträglichkeitsstudie. Was ist das denn überhaupt?
Ja, okay. Da müssen wir da. Also
vielleicht gehen wir den Schritt auch nochmal zurück.
Den Schritt müssen wir auch noch machen. Ja, richtig. Ich habe ja gerade gesagt, es wird ein Untersuchungsrahmen festgelegt. Und in diesem UVP-Bericht heißt das mittlerweile, nicht mehr Umweltverträglichkeitsstudie, da wird dann aufgeschrieben, was untersucht wurde und zu welchem Ergebnis der Vorhabenträger kommt. Das ist ein relativ großes Machwerk meist. Also wenn man mit einem Leitsordner hinkommt, ist das schon wenig. Und da wird dann alles untersucht, die Schutzgüter. Dazu gehören nicht nur die Pflanzen und Tiere, sondern auch Kulturgüter, der Mensch und die Wechselwirkungen zwischen dem Ganzen. Ich habe es jetzt nicht abschließend aufgezählt, aber wenn einen das interessiert, man kann auch ins Gesetz gucken.
Sollte man vielleicht vorher auch.
Ja,
wenn ich jetzt mein Vorhaben da bei euch einreiche, dann wäre es ganz gut, wenn ich mir das Gesetz vorher auch angeschaut habe.
Das wäre gut und ich würde auch dann sogar empfehlen, vielleicht ein Büro zu beauftragen, was diese Untersuchung durchführt. Weil nur weil einer gut darin ist, eine Pipeline zu planen, ist er noch nicht gut darin, Schutzgüter zu untersuchen. Das ist nun mal so. Die Erfahrungen haben wir gemacht.
Und ich bin wahrscheinlich in beidem nicht gut. Aber gehen wir weiter.
Ja. Genau, dann wird der ganze Plan eingereicht. Der beinhaltet dann eben diesen UVP-Bericht, den landschaftspflegerischen Begleitplan, dann noch einen Fachbeitrag zum speziellen Artenschutz, noch einen archäologischen Fachbeitrag, einen Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie. Kann ich auch nicht zu Ende aufzählen. Immer so, was man festlegt im Untersuchungsrahmen, das muss dann eben geliefert werden.
Das heißt, es sind auch viele andere Bereiche dann nochmal mit eingebunden. Also jetzt Archäologie zum Beispiel, dann haben wir den Umweltschutz.
Genau, wir sagen unseren Vorhabenträgern immer, sprecht mit den Leuten vor Ort. Dann ist das wesentlich einfacher, wenn wir die später dann im Verfahren beteiligen, weil dann muss nicht nachgefordert werden. Dann besteht der Plan natürlich nicht nur aus Fachberichten, sondern auch noch aus dem eigentlichen Plan, nämlich wie sieht eigentlich die Leitung aus, die gebaut werden soll, wo lang verläuft die, welche technischen Regelwerke werden eingehalten und so weiter. Am Ende hat so ein Plan dann, besteht dann aus 20 bis 30 Leitsordnern, ein Exemplar. Und das ist dann schon eine Menge, die man dann zu lesen hat. Sowohl als interessierte Person in der Öffentlichkeit, als auch als Behörde.
Und du hast den dann immer ganz gelesen?
Natürlich.
Nicht schlecht. Viel Lektüre.
Ja, auf jeden Fall. Aber man kann ja nur zulassen, was man auch gelesen hat.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, ich habe jetzt festgestellt, der Plan ist vollständig. Und dann kommen wir in die Auslegung. Das heißt, der Plan wird in den Gemeinden, die es betrifft, ausgelegt. Und natürlich mittlerweile auch im Internet, beispielsweise im UVP-Portal von den Ländern. Das ist ein gemeinsamer Zusammenschluss. Und nochmal extra auf der Internetseite des LBEC. Und da kann dann jeder Interessierte diesen Plan anschauen, beziehungsweise auch runterladen. Und dann innerhalb der gesetzten Frist, die ist gesetzlich vorgegeben, Einwendungen abgeben. Naturschutzvereinigungen werden auch beteiligt, die geben aber Stellungnahmen ab. Das ist ein Unterschied. Mhm. Also eigentlich nicht, aber für uns ist das ein Unterschied. Zusätzlich werden noch Träger öffentlicher Belange beteiligt. Das können unter anderem sein die Telekom, die, wenn die Leitungsnetze betreibt, kann Träger öffentlicher Belange sein oder andere Gasnetzleitungsbetreiber. Und auch andere Behörden werden beteiligt natürlich. Unsere Naturschutzbehörden, unsere Wasserbehörden, Denkmalschutzbehörden und so weiter. Kann ich auch jetzt nicht abschließend.
Ja.
Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. So, dann, während wir als Behörde dann noch am Plan lesen sind, trudeln nach und nach die Stellungnahmen und die Einwendungen ein, die wir dann an den Vorhabenträger weitergeben. Weil man kann etwas nur auf etwas reagieren, wenn man weiß, was drin steht. Es gibt den Fall, dass Einwendungen anonym abgegeben werden, beziehungsweise dass explizit gesagt wird, nicht weitergeben, weil beispielsweise ein Mitarbeiter der Firma selbst eine Einwendung hat und dann Repressionen fürchtet. Haben wir aber extrem selten. Mhm. Ja, dann irgendwann ist die Frist vorbei und dann kommt in den meisten Verfahren der Erörterungstermin. Das ist ein Termin, da treffen sich dann Behörde, die in dem Fall eine rein moderierende Rolle hat, der Vorhabenträger und die Öffentlichkeit. Und um es freundlich auszudrücken, unterhalten sich über den Plan.
Jetzt hast du unterhalten gesagt. Du bleibst dann natürlich in der neutralen Rolle. Jetzt kann ich, glaube ich, mal ein bisschen was erzählen. Ich habe solche Termine öfter mal jetzt über meine Rolle als Journalist schon wahrgenommen. Und genau, jetzt sagst du, unterhältst. Also es ist eine hitzige Diskussion manchmal. Da werden die Themen besprochen und manchmal geht es dann auch eben richtig zur Sache mit den verschiedenen Interessen. So habe ich das jedenfalls erlebt. Am Ende, muss ich sagen, war es dann meistens irgendwie konstruktiv, weil alle was für sich mitnehmen konnten. Jetzt nickst du gerade, erlebst du also scheinbar in den meisten Fällen auch so.
Meistens ist es dann konstruktiv, wenn jeder in dem, was gemacht werden soll, noch irgendwo einen Sinn erkennen kann. Also natürlich hat beispielsweise ein Bauer, findet das nicht gut, wenn man über sein Feld geht. Aber wenn man ihm erklärt, dass es besser ist, über das Feld zu gehen, als die Variante zu nehmen, die durch den Wald geht, wo dann Waldflächen gerodet werden müssten, und dass er sein Feld danach genauso weiter benutzen kann wie vorher, dann ist er meistens damit einverstanden. Schwierig ist es dann, wenn Fundamentalpositionen aufeinandertreffen. Beispielsweise die Naturschutzvereinigung sagt, wir wollen keinen Bergbau mehr, wir brauchen kein Öl, die CO2-Ziele können so nicht erreicht werden, und die Firma sagt, wir brauchen aber doch noch Öl, beispielsweise zur Kunststoffproduktion oder in der Chemie und für eine Übergangszeit sowieso. Und es ist besser, das in Deutschland zu gewinnen, als aus beispielsweise Sibirien heranzuschaffen. Und das sind eben Positionen, die sich selten miteinander vereinbaren lassen. Da habe ich es auch selten erlebt, dass da die Leute wirklich zufrieden auseinandergegangen sind bei so einem Termin. Aber zum Glück ist in meinen Terminen bislang alles zivilisiert verlaufen.
Du hast gerade gesagt, ihr seid dann so in der moderierenden Rolle. Macht ihr das komplett ergebnisoffen oder versucht ihr immerhin einen Kompromiss zu finden oder sagt ihr, naja, wir moderieren hier und wenn es keinen Kompromiss gibt, wenn wir beide Seiten nicht zusammenführen können, das ist nicht unsere Aufgabe, wir sind komplett neutral.
Zu dem Zeitpunkt, wo der Erörterungstermin stattfindet, sind wir komplett neutral. Sind wir auch weiterhin, aber gerade da fällen wir keine Entscheidung. Wir können nur darauf hinwirken, wenn wir beispielsweise eine sehr sinnvolle Variante aus dem Publikum bekommen, über die vielleicht noch gar nicht nachgedacht wurde, dass wir den Vorhabenträger darauf ansprechen, nochmal zu überdenken, ob vielleicht eine Neuplanung in dem Fall sinnvoll wäre.
Passiert das oft?
Gerade bei Leitungsvorhaben passiert das regelmäßig. Ich meine, die Leitungen sind teilweise 70 Kilometer lang oder noch länger. Und da fällt so ein Vorgarten mal weg bei der Planung. Und dann kommt eben der Vorgartenbesitzer und sagt, das finde ich aber nicht so gut, wenn ihr meinen Vorgarten wegbaggert, könnt ihr nicht woanders lang gehen. Und dann wird da meistens auch Kompromiss gefunden.
Aber es ist nicht so konstruktiv, wenn sich jemand meldet und sagt, ich schlage hier mal kurz vor, wir machen es nicht.
Nein, das ist gar nicht konstruktiv.
Okay, aber gehen wir mal weiter und nehmen wir mal an, es gab dann bei meinem Vorhaben hier in Hannover, gab es dann ein paar Einwände, alle natürlich berechtigt. Und was passiert dann?
Ja, dann als Elbeck in eine andere Rolle, nämlich in die Rolle, entscheiden zu müssen, ob das wirklich berechtigt ist, die Einwendung. Natürlich sind sie berechtigt, aber sind sie so schwerwiegend, dass das Vorhaben so nicht durchgeführt werden kann? Oder kann es so durchgeführt werden, beziehungsweise ist eine Umplanung erforderlich? Das passiert auch relativ regelmäßig, dass kleinräumige Umplanungen stattfinden, gerade bei so einer Trasse. Allerdings muss man sagen, sind die Räume in Deutschland ja schon recht besetzt. Also man wird kaum irgendwo einen Ort finden, wo noch niemand ist, beziehungsweise ein Stück Land, das niemandem gehört. Deshalb sind immer Verfahren vorgeschaltet, die die Raumverträglichkeit des ganzen Vorhabens schon mal prüfen. Und wenn ein Grundstückseigentümer, sage ich mal, betroffen ist, durch eine Umplanung aber 10 andere betroffen wären, dann kommt man nicht dahin zu sagen, plan um. Dann wird man wahrscheinlich zum Ergebnis kommen, dass die Trasse, wie sie vorgeschlagen wurde, die vernünftigste ist und auch so durchgeführt wird.
Ich kenne das aus Hannover hier so. Gibt es nur 1-2 Plätze, da ist das relevant. Da war ich bei den ersten Öffentlichkeitsbeteiligungen und das muss so Ende 2018 schon gewesen sein. Und dann läuft sowas und läuft und läuft und man hat das Gefühl, alle 3 Monate geht es dann wieder zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Es ist mal wieder soweit. Der Termin findet statt. Man kennt mittlerweile die Leute auch schon. Und dann gibt es eine Schleife nach der nächsten. Habe ich dann nur das Gefühl oder ist das dann bei euch dann auch so, dass es da na, vielleicht dann auch mehrere Schleifen gibt und sich sowas gerne mal hinzieht?
Auch bei uns kann es natürlich mehrere Schleifen geben, aber nur, wenn es tatsächlich Umplanungen gibt. Und gerade bei Leitungstrassen ist es so, dass selten tatsächlich riesig umgeplant wird, insbesondere bei kürzeren Abschnitten. Bei den Stromautobahnen nenne ich es mal, von der Nordsee bis nach Bayern ist das natürlich ganz anders und die sind ja auch schon seit Jahren am Planen und am Schleifenfahren. Wir haben sowohl bei den Gastransportleitungen als auch bei den Bergbauvorhaben eher wenig Schleifen, weil im Prinzip ganz klar ist, was gemacht werden soll. Und da gibt es auch keine Alternative. Die Lagerstätte ist da, wo sie ist. Und entweder die kann abgebaut werden oder sie kann nicht abgebaut werden. Genauso bei einer Leitungstrasse. Die Trasse ist relativ festgelegt durch Abstände zur Wohnbebauung und so, die eingehalten werden müssen. Und 1-2 Schleifen vielleicht wird man mal fahren, aber dann ist auch alles gesagt bei uns.
Jetzt habe ich wahrscheinlich auch das, was ich so kenne, darauf bezogen, hier in der Stadt natürlich viel los. Dann gibt es teilweise riesige Säle, wo man zusammensitzt und solche Themen bespricht. Wie viele kommen denn normalerweise bei so einer Öffentlichkeitsbeteiligung? Wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, da abhängig davon, wo man durchgehen möchte.
Genau, extrem unterschiedlich. Ich hatte schon einen Erörterungstermin, der hat witzigerweise in einem Schwimmbad stattgefunden. Da kam keiner. Da saßen dann der Vorhabenträger und ich und ein Herr vom Landkreis, der aber nach seinem Thema, ich glaube, das war das Thema Naturschutz, gesagt hat, darf ich gehen? Ich gesagt, natürlich, ist ja keine Anwesenheitspflicht. Und dann saßen wir da zu zweit, also als 2 Parteien und haben den Plan durchgesprochen, ohne dass irgendwelche Einwendungen oder Stellungnahmen zu besprechen wären. Das ist dann.
Das heißt, das Protokoll muss trotzdem abgearbeitet werden. Es geht dann einmal durch.
Ich habe versucht zu sagen, wir gehen jetzt, wir sind fertig, aber unser Jurist hat gesagt, nein, Herr Marquardt, das geht nicht, wir müssen das jetzt bis zum Ende durchziehen. Und dann haben wir das gemacht.
Und dann wurde in den leeren Raum auch gefragt, ob es Einwände gibt?
Nein, das nicht. Also die sind ja bekannt, die Einwände. Einer, der jetzt noch im Raum kommt, der muss seine Einwendung schon vorher abgegeben haben. Und dazu darf er noch was sagen. Der kann nicht später nochmal ankommen im Termin und was Neues vorbringen. Tatsächlich wurde aber noch eine kleine Änderung vorgenommen an der Stelle. Ja, sehr technisch. Eine Armatur, eine Absperrarmatur wurde von obertägig nach Unterflur verlegt. Dann hat man oben nur noch so ein kleines Kreuz, das eingestöpselt wird und kann dann eben absperren. Aber das war die einzige Änderung, die sich noch ergeben hat.
Gehen wir jetzt mal zu meinem Beispiel zurück. Auch da gibt es vielleicht die eine oder andere kleine Änderung, aber sonst geht das im Großen durch. Wir finden einen Kompromiss. Und was passiert dann?
Tja, dann wird der Plan zugelassen. Also wir haben ja gesagt, wir gehen davon aus, dass es so durchgeführt werden kann, wie beantragt. Dann wird der Plan zugelassen und am Tag, wo du die Zulassung in der Hand hast, kannst du anfangen zu baggern.
Und dann baggere ich hier in Hannover und dann fällt ein paar Leuten wohl doch noch auf, sie sind nicht so zufrieden damit. Dann gibt es danach aber auch noch die Möglichkeit, auf solche Prozesse einzugehen.
Ja, dann wird geklagt. Dann muss derjenige klagen. Also reine Unzufriedenheit reicht dann nicht, weil ich habe ja gerade gesagt, wir sind in einem Land, wo es eigentlich keine Leerräume mehr gibt. Das heißt, wenn jemand unzufrieden ist und sich nicht gemeldet hat und möchte, dass umgeplant wird, dann sind andere wieder davon betroffen, möglicherweise. Heißt, er müsste dann eben zu Gericht und klagen.
Gehen wir jetzt mal raus aus diesem Beispiel. Du hast jetzt viel schon über deine Aufgaben gesprochen, über das, was du im Berufsleben so machst. Ich würde es gerne nochmal bei dir ein bisschen persönlicher machen. Ich habe dich, glaube ich, in unserem Telefonat auch kurz einen Bauingenieur genannt. Und dann hast du mich unterbrochen und direkt gesagt, Moment, Bergbauingenieur. Jetzt sag mir doch mal vielleicht, wo ist der Unterschied? Oder Bergbau und Bauingenieur? Also da merke ich natürlich direkt schon, gibt es Unterschiede. Aber erklär du es mir doch mal als Profi.
Also um es einfach zu sagen, der Bauingenieur, der errichtet ja Sachen. Der Bergbauingenieur, der baggert die Sachen eher weg. Also es ist alles ein bisschen gröber, was wir machen. Während der Bauingenieur noch mit Statik zugange ist und vielleicht auch sich vorstellt, wie ein Gebäude zu errichten ist, lernen wir im Studium eher, wie Rohstoffe abzubauen sind.
Und dann dein beruflicher Weg. Wie kam es dazu, dass du heute beim LBEG bist?
Ja, ich habe Bergbau in Aachen studiert, habe danach kurz gesucht und habe dann das Referendariat beim LBEG angefangen und da festgestellt, dass ich diese Mischung aus Recht und Ingenieurtätigkeit gut kann und bin dabei geblieben.
Wie sehr ist diese Arbeit praktisch? Also jetzt stelle ich mir gerade vor, du bist viel unterwegs auf den Terminen, aber sonst arbeitest viel auch aus dem Büro. Bist du denn auch am Berg oder an so Tagebaustätten, an Pipelines, die gebaut werden oder vor allem dann eben auf den Terminen für die Öffentlichkeitsbeteiligung?
Ich bin meist im Vorfeld da, bevor was gebaut wird, weil es ganz schwierig ist, was zuzulassen, wenn man nicht weiß, wie die örtlichen Gegebenheiten sind. Beim eigentlichen Abbau bin ich dann nicht mehr da, dann habe ich das an Kollegen abgegeben.
Und wenn dann zum Beispiel eine Pipeline gebaut wurde, fährst du nochmal hin und schaust dir an, wie es dann vor Ort aussieht, danach?
Wenn die Pipeline ordentlich gebaut ist, dann sieht man ja nichts mehr davon. Ja. Dementsprechend mache ich das eher selten.
Was motiviert dich denn an deiner Arbeit? Jetzt hast du schon so ein bisschen Themen reingeworfen, die dich dahin geleitet haben, diesen Job zu machen, den du heute machst. Aber was macht die Arbeit für dich so spannend, dass es dich da beim Land hält?
Also meine Motivation ist ganz klar, ich bin davon überzeugt, dass die Arbeit, die ich mache, gesellschaftlich wichtig ist. Wir haben es jetzt gerade in der Gasmangellage mitbekommen, dass da wirklich alle an einem Strang gezogen haben, damit diese notwendigen Leitungen schnell errichtet werden können. Und sowas motiviert natürlich, wenn das auch honoriert wird, was man tut. Was mich auch persönlich motiviert, ist gerade bei der speziellen Arbeit, die ich mache, man hat immer wieder andere Vorhaben und andere Herausforderungen. Also kein Vorhaben ist genauso wie das andere, während zum Beispiel bei einer Führerscheinstelle, sage ich es mal, eigentlich immer dasselbe gemacht wird, haben wir immer wieder andere Sachen, die auch nicht beziehungsweise nur teilformalisiert werden können. Es wird ein Rahmen vorgegeben vom Gesetz und diesen Rahmen auszufüllen, das macht jedes Unternehmen anders und das ist wirklich spannend auch zu sehen, was noch alles gemacht werden kann, obwohl Deutschland als Planungsland nicht unbedingt einfach ist.
Das würde man wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so sehr erwarten, wenn man das Studium anfängt wie du. Aber du hast ja auch sehr viel mit Menschen zu tun am Ende, oder?
Ja, ich habe unheimlich viel mit Menschen zu tun und man trifft auch interessante Menschen, jeder Couleur. Interessant ist natürlich auch gerade dann, wenn Reibung passiert. Und gerade in Öffentlichkeitsterminen ist Reibung vorhanden, aber es ist nie so, dass irgendwie wir tatsächlich wirklich angegriffen werden. Also es ist spannend, es wird diskutiert, aber man kann trotzdem mit einem guten Gefühl nach Hause gehen.
Dieser Arbeitgeber ist ja auch sehr spannend, wenn man sich die einzelnen Bereiche anschaut. Also Bergbau, Energie, Geologie. Da kann ich mir jetzt auch schon so Jobs vorstellen, die es bei euch gibt. Was gibt es denn noch, was man vielleicht nicht auf den ersten Blick erwarten würde?
Ja, ein Teil des gewässerkundlichen Landesdienstes, der überwiegend vom NLWKN gestellt wird, ist auch ans LBEG ausgelagert. Der Geologische Dienst von Niedersachsen ist beim LBEG. Der Erdbebendienst wird auch vom LBEG wahrgenommen. Ich habe schon gesagt, wir sind Meeresbodenbergbaubehörde, auch international. Das heißt, Deutschland hat Abbaufelder im Pazifik. Da wird derzeit nichts gewonnen, aber zuständig wäre eben auch das LBEG. Also wirklich bunt gefächerter Strauß an Aufgaben, der eben von unseren Experten dann auch bedient werden kann.
Und welche Jobs sind das dann, die in diesen Bereichen da vorhanden sind?
Ja, wir haben Ingenieure aller Art, Verfahrenstechniker, wir haben Geologen sämtlicher Fachrichtungen, wir haben Juristen, wir haben Journalisten, wir haben sogar einen Historiker, wir haben Steuerprüfer und eben wie in jeder Behörde Verwaltungskräfte.
Also riesig. Also genauso breit, wie die Aufgaben gefächert sind, sind natürlich dann auch die Arbeitskräfte vor Ort.
Genau, man würde meinen, eine Behörde, die so viele Aufgaben hat, muss groß sein, aber wir sind eine sehr kleine Behörde tatsächlich und haben um die 290 Vollzeitäquivalente. Wie viele Personen dahinter stehen, kann ich leider gerade nicht sagen.
Ach, das braucht man, glaube ich, auch nicht wissen. Vielleicht werden es mehr nach diesem Podcast.
Ja, möglicherweise.
Zum Ende des Podcasts habe ich noch eine kurze Frage. Die habe ich mir extra hier nochmal aufgeschrieben, obwohl ich glaube, die hätte ich auch so hingekriegt. Und zwar gibt es ja, wenn man neue Leute kennenlernt, zum Beispiel gibt es diese Smalltalk-Frage, na, wenn du dir ein Urlaubsziel aussuchen dürftest, eher Meer oder eher Berge? Und bei dir, ich weiß nicht, jetzt dadurch, dass ihr auch Offshore macht, habe ich gar nicht die Richtung, in die es am Ende gehen soll. Deswegen beantworte mir das doch einmal frei. Würdest du in den Urlaub jetzt eher in die Berge fahren oder eher ans Meer?
Ja, ich würde gerne mal auf die Azoren fahren, weil da hat man Berge und Meer.
Alles klar, dann haben wir beides zusammen. Vielen Dank, Christian.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.